Mensch, Natur, Einklang. So leben wir im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen. In Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle die Biosphäre Rhön.
Ich sitze heute zum Podcast aufnehmen bei Andrea Fahnung zu Hause, beziehungsweise gerade waren wir schon in ihrem Kräutergarten, der noch ein bisschen in der Winterruhe ist. Die Kräuterwerkstatt nebendran ist auch noch ein bisschen in der Winterruhe, aber es geht jetzt ja bald wieder los. Ich habe heute einen Kräutertee bekommen. Magst du noch mal sagen, was wir in der Teetasse haben,
ja,
Andrea?
Ja, da sind Frauenmantel, Schafgarbe, so ein paar Wildkräuter einfach drin, die ja uns vielen von uns eigentlich als Unkräuter bekannt sind, aber die einfach auch wahnsinnige Qualitäten haben. Und das sind so Dinge, die man oft auf den zweiten Blick erst kennen und schätzen lernt. Und jetzt hast du sie in der Tasse und darfst sie mal direkt probieren.
Dankeschön. Unkräuter gefällt mir total, ne? Davon habe ich, glaube ich, viel auf meiner Wiese.
Ja, genau. Ist ja ein bisschen provokativ.
Denn, ne? Ja, eben.
Wann wird aus einem Kraut ein Unkraut? Das ist ja eigentlich genau eine Frage der Betrachtung, ne?
Ich trinke am liebsten Unkraut, ich jetzt mal.
Ja, eigentlich sind es ja Pflanzen, die dann dort wachsen, wo wir sie nicht haben wollen. Wir Menschen entscheiden, du bist ein Heilkraut, du bist ein essbares Kraut. Die Minze und die Melisse haben wir tagtäglich, wenn wir uns mit Kräutern beschäftigen, im Essen oder im Tee. Aber das, was da zwischen den Gräsern wächst, ne, wenn ich jetzt mal von diesem Bild ausgehe, ich möchte einen klassischen englischen Rasen haben und dann wächst da ein Gänseblümchen. Was ist denn dann jetzt das Gänseblümchen? Erfreue ich mich daran, dass es mir den Frühling jetzt bald anzeigt und schaue es mir genau an und sehe, wie das so strahlt und ja quasi die Sonne repräsentiert auf der Erde? Oder ist es ein Unkraut, das mich stört, weil es eine Blattrosette in diesem gepflegten Rasen bildet? Es ist eine Frage der eigenen Beurteilung.
Jetzt sind wir schon fast bei der philosophischen Betrachtung von Kräutern angekommen, aber so schnell kann es gehen. Ich hatte ganz viel Freude, mitten im Winter eigentlich noch, weil ich ganz erstaunt war, wie quasi so der Schnee ist weg und sofort ein Gänseblümchen da sich rauskämpft.
Bellis per annis, von per annus, durch das Jahr hinweg. Mhm. Also es hat die Fähigkeit, sogar bei Minustemperaturen zu blühen. Mhm. Man sieht es manchmal, dann ist so eine kleine Stelle im Schnee, die weggetaut ist und in der Mitte blüht schon ein Gänseblümchen. Und da kommt tatsächlich der botanische Name her. Per annis kommt von per annus, also durch das Jahr hinweg. Und das ist oft auch spannend, wenn du dir anschaust, wie diese Pflanzen denn heißen. So das Gänseblümchen, das zeigt uns schon, dass es in früherer Zeit auf den Gänsewiesen gestanden hat, also auf kurz gemähten Rasen. Damals gab es ja noch keine Aufsitzrasen mehr, aber da haben das die Gänse erledigt, dieses Kurzscheren. Und jetzt ist es ein Gänsekraut, das eben in unserem gepflegten Rasen wächst. Aber oftmals sind es einfach diese botanischen Namensgebungen, wenn du dir die anschaust, die erzählen ja einfach Geschichten. Da stecken Mythen dahinter, da stecken Sagen dahinter, da steckt auch manchmal Heilwissen dahinter. Und das finde ich unglaublich interessant.
Mhm. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, wie viele Kräuter auf so einer Wiese kann der Mensch benennen und schon gar nicht mit dem botanischen Namen, ne? Also das weißt dann nur du und die
Kräuterkundigen. Naja, wer ist der Mensch, gell? Aber ich tatsächlich erinnere ich gerade eine Gruppe, ich biete ja hier Kräuterführungen an, zu der sich auch Menschen anmelden, die sich schon mit Pflanzen beschäftigen und da eigentlich auch tief im Thema schon drin sind und die dann trotzdem nochmal feststellen, wow, da tut sich ja nochmal echt eine neue oder da geht eine neue Tür auf, wenn ich mir diesen Namen anschaue. Ein Beispiel, der Löwenzahn, Taraxacum officinalis, das klingt ja schon wie eine Zauberformel, ne? Taraxacum, das kommt wohl aus dem arabischen Altaraxacon. Man weiß nicht so ganz genau, was es bedeutet, aber eine Augenkrankheit lindern ist so eine der Übersetzungen, die man findet. Spannend finde ich diesen zweiten Bestandteil des Namens, officinale. Und da werden wir fündig, wenn wir nämlich uns Pflanzen anschauen, die wir als Heilpflanzen kennen, die oft Officinale in ihrem Namen tragen. Das Offizin, das war die Apotheke. Also alles, was offizinell erhältlich war, in der Apotheke erhältlich war, das war eine Heilpflanze. Und wir sprechen gerade vom Löwenzahn. Das heißt, der Löwenzahn war in früheren Zeiten im Offizin in der Apotheke gehandelt und damit hatte er den Status einer Heilpflanze. So, und wenn ich da dann näher hinschaue, dann ist es total spannend plötzlich.
Auf alle Fälle, ja. Kommen wir nochmal zu dem Tee zurück, der ist übrigens sehr, sehr lecker. Machst du dann so je nach Jahreszeit oder Stimmung verschiedene Tees? Oder
ich muss gestehen, ich bin Kaffeetrinkerin. Also ich bin da leider, wie ist das schöne Wort, nicht schubladisierbar. Also ich bin tatsächlich, ich liebe Kaffee. Ich trinke Tee ganz gerne, aber nicht so als Erfrischungsgetränk, sondern tatsächlich, wenn ich einen Tee brauche. Also wenn ich eine bestimmte Heilwirkung haben möchte, dann reicht es nicht, eine Tasse mal zu trinken zum Genuss, sondern dann beispielsweise trinke ich eine bestimmte Pflanze und nur diese Pflanze für einen längeren Zeitraum, für 3, 4, 5 Wochen, jeden Tag. Dreimal zum Beispiel, das ist so die klassische Herangehensweise, wie man Heilpflanzen als Tee zu sich nimmt. Aber ja, natürlich, so ein Genusstee gehört dann irgendwie auch dazu, wenn ich hier Gruppen empfange. Aber ich selbst persönlich liebe Kaffee. Ja.
Vielleicht liegt es auch daran, dass du sonst überall mit Kräutern umgeben bist. Ne? Dann braucht man so mal so einen Ausgleich. Ja,
mag also sein.
Okay. Ja, jetzt kamen wir eigentlich so gefühlt an den Anfang des Jahres gerade. Also wir warten darauf, dass der Winter zu Ende geht. Wahrscheinlich, wenn uns jetzt die Leute zuhören, sind wir schon deutlich einen Schritt weiter. Aber du hast mir erzählt, dir ist es eben auch ganz wichtig, im Jahreskreis zu leben, den bewusst zu erfahren.
Ja.
War das schon immer so oder kam irgendwann der Moment, wo dir das so aufgegangen ist?
Interessiert hat mich das schon immer. Also dieses wirklich erfahren wollen, wie sind denn so diese Jahreszeitenqualitäten, wie wirken die auf uns? Es hat vielleicht schon den Hintergrund, dass wir ja oft so die Natur von uns selbst als Menschen abspalten und sagen, das da draußen, das ist die Natur und ich bin der Mensch. Aber letztlich, also bei näherer Betrachtung ist das ja Quatsch. Wir sind ja Natur. Also wir sind Teil dessen, was uns umgibt. Und wenn wir das schaffen, das wirklich nicht nur rational zu verstehen, sondern wirklich mit dem Herzen zu begreifen, dann bin ich auch Teil dessen, was da draußen gerade vor sich geht. Und wir leben ja in Regionen, in denen dieses zyklische Leben uns begleitet. Dieses vom Winter, von dieser Winterruhe, von diesem draußen ja scheinbar Toten wieder ins Keimen, ins Wachsen, ins Blühen, ins Werden zu kommen, dann über den Sommer hinweg ins Reifen, im Herbst ins ja sich verschenken und dann wieder in den Rückzug, in den Winter. Und das ist etwas, das haben unsere Vorfahren gelebt, weil sie einfach noch eng in und mit der Natur gelebt haben und es auch mussten, also letztlich angewiesen waren auf das, was da draußen vor sich geht. Ich sage deshalb da draußen, weil wir gerade uns Ende Februar hier zusammengefunden haben. Es ist draußen nochmal richtig kalt geworden, Schneeregen, unwirtlich und wir sitzen im klimatisierten Haus. Wir haben hier ein Feuer im Hintergrund, im Ofen. Und es ist ja so, dass wir uns da auch tatsächlich nicht mehr dem aussetzen müssen, was da draußen vor sich geht. Unsere Vorfahren, die hatten da einen ganz anderen Bezug dazu. Die hatten jetzt Ende des Winters einfach das Thema, die Vorräte waren aufgebraucht, sie selbst waren ausgezehrt. Es war jetzt wirklich, wirklich wesentlich und wichtig, dass ja, die Sonne wieder an Kraft gewinnt und dass die Fruchtbarkeit in der Natur wieder anläuft. Es ging da schlicht ums Überleben. Also ich brauchte neue Nahrung, um mich und meine Sippe versorgen zu können, jetzt mal wirklich im Rückblick, ne? Und da stecken dann einfach diese Zeitqualitäten drin. Du brauchst jetzt mal Geduld. Das ist schon mal das Erste. Du brauchst Geduld, denn das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Das ist ein sehr oft genutzter Spruch, aber da ist etwas dran. Und das, was wir gerade machen in unserer Konsumgesellschaft, ist ja, wenn wir jetzt einkaufen gehen und sehen jetzt schon die Osterhasen in Zellophan oder die Primeln, die uns bunt entgegenleuchten, schon seit Anfang Januar. Das ist wie aus der Zeit gefallen zu sein. Wir versuchen immer so, das, was wir gern wollen, schon heranzuziehen, obwohl es eigentlich noch gar nicht dran ist. So, und das Spannende ist, worauf legen wir unseren Fokus? Auf das Blühen und Wachsen und im Außensein und sich zeigen und präsent sein und fröhlich sein und feiern und vergessen darüber, dass es auch diese ganz andere Seite gibt. Dass wir nämlich ganz dringend diese Phasen des Rückzugs brauchen, die Phasen der Erholung brauchen, dass wir zur Ruhe kommen dürfen und dass wir das auch nutzen dürfen, um uns selbst wieder zu regenerieren. Ja, wir stecken unseren Handystecker jederzeit, wenn wir merken, das Akku geht zu Ende, in die Steckdose. Aber dass wir selbst, wenn wir ja ganz ehrlich zu uns sind, auch diese Phasen brauchen und nutzen dürfen und uns auch nehmen dürfen, zu sagen, jetzt gehe ich mal zurück und jetzt sage ich vielleicht auch mal ein paar Verabredungen ab, weil ich mal für mich Ruhe brauche. Wer gesteht sich das denn noch zu?
Dann wären wir beide eigentlich Team Winterschlaf, oder?
Ja, total. Du merkst, ich liebe es. Ich bin fast traurig.
Genau, ja. Das ist so. Aber jetzt kommen ja so die ersten Pflanzen. Woran machst du fest, dass du siehst, dass der Frühling kommt, dass es jetzt wieder losgeht? Was ist das Erste, was du entdecken kannst in der Natur?
Jetzt ist ja gerade, also das, wir haben ja diese wunderbaren phänologischen Jahreszeiten auch. Und da gibt es bestimmte Zeigerpflanzen, die uns sagen, wo wir gerade stehen in der Natur. Spannenderweise überschneidet sich das auch manchmal, ist vielleicht auch gar nicht so richtig voneinander abzugrenzen. Aber jetzt gerade haben die Schneeglöckchen angefangen zu blühen und die Hasel blüht. Die Haselnuss. Das heißt, wir sind jetzt im Vorfrühling. Also genau genommen.
Mit der Hasel tun sich ja manche schwer. Ja, ne? Die sagen, boah, bleibt mir weg. Hatschi und so.
Richtig, ja. Das stimmt. Mit der Birke auch, die
folgt. Ja. Aber es sind halt so die ersten.
Es sind die Zeiger, ne? Die uns dann sagen, es geht jetzt doch voran.
Und dann aus dem Boden, also die Schneeglöckchen, was kommt dann noch? Vielleicht auch an den wilderen Sachen, die man nicht so aus dem Garten kennt?
Ja, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, dass es quasi wieder losgeht, dass man diese essbaren Wildpflanzen finden und sammeln kann. Und ich kultiviere Giersch, jetzt darf ich es mal öffentlich sagen. Aber wenn so die ersten Gierschpflänzchen, die ja für Gärtner das klassische Unkraut per se darstellen, wenn die jetzt aus dem Boden treiben, die sind einfach unglaublich prall gefüllt an Vitalstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen. Und die füllen unsere Speicher auf. Und das ist das, was ich dann einfach liebe, wenn ich rausgehen kann und diese Sachen auch erkenne und für mich sammeln und nutzen kann, lange bevor es dann die, ja, sehr zugegebenermaßen sehr leckere Frankfurter grüne Soße frisch zu kaufen gibt, kann ich schon im Garten mir diese Dinge holen und kann die schon in meinen Speiseplan einbauen.
Wie macht es der Giersch, dass der dann auf einen Schlag so
der ist prall einfach
dasteht?
Wahnsinnig vital. Also andere Pflanzen, die eigentlich diese Speicherorgane haben, wie jetzt Rosettenpflanzen, der Spitzwegerich und auch der Löwenzahn, die haben natürlich den großen Vorteil, die haben einen Startvorsprung, die sind dann ganz schnell da, weil sie diese Kraft aus ihren Speicherorganen, aus dieser Pfahlwurzel ziehen können. Der Giersch hat da eine andere Strategie. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, ein Gierschpflänzchen aus einem Beet zu entfernen.
Oh ja, habe ich schon probiert.
Ja, man geht da ran. Ich in meiner Naivität habe das vor Jahren auch mal versucht, weil ich in einem Beet gerne Blumen, Blütenstauden kultivieren wollte und wollte dann in diesem Beet keinen Giersch haben und habe angefangen zu hacken und dann hast du einfach so feine, weit verzweigte, kleine, weiße Wurzeln, die sich überall ausbreiten und wehe, du vergisst auch nur ein ganz kleines Teil einer solchen Wurzel. Der Giersch fühlt sich angeregt und schiebt zwei neue Pflanzen statt einer. So, aber es zeugt ja von seiner Vitalität und jetzt positiv gesprochen, diese Vitalität können wir uns zunutze machen.
Ich glaube, so muss ich meinen Giersch jetzt auch betrachten, weil also völlig klar, der Giersch hat gewonnen. Ja, also ich habe diese Wurzelchen schon gesehen. Ich hatte irgendwie einen Haufen Mutterboden im Garten sitzen, also eigentlich rohen Boden. Der ist sofort vom Giersch überwachsen worden. Aber wie? Ja, also da konnte ich dann so ein bisschen graben und habe eben diese Wurzeln gesehen und habe eigentlich kapituliert. Dieser Boden sollte dann irgendwo mal zum Anfüllen verwendet werden. Aber ich gesagt, den muss ich aber gut sieben, weil wenn da nur eine Girschwurzel eben dahin gibt, ist der Girsch ja plötzlich überall. Also ich glaube, ich muss meinen Frieden einfach mit dem Girsch machen. Also so die ersten Blätter finde ich auch ganz lecker. Aber dann ist er halt auch eine Pflanze, die geschmacklich über alles geht. Ja, also es ist nicht so schlimm wie Knoblauch oder so, aber er ist eigentlich sehr, sehr dominant.
Dann kann er schon auch als Würzkraut eingesetzt werden. Denn Giersch, der Name Giersch, der kommt aus einem althochdeutschen Wort Gersele. Das heißt so viel wie große Petersilie. Und da geht es schon in diese Richtung. Ich kann ihn, also die großen Blätter dann, die dann vielleicht als frischen Salat oder sich nicht mehr eignen, sie frisch zu verzehren, die kann ich entweder als Würzpflanze trocknen. Wir haben uns vorhin mal kurz vorab unterhalten über leckeres, selbstgemachtes Kräutersalz. Das wäre eine tolle Idee, dann Gierschblätter zu sammeln, zu trocknen und mit Salz zu vermahlen. Aber letztlich lässt das sich auch als Gemüse einsetzen dann für Aufläufe und für solche Dinge. Ja, es ist so, ich glaube, das, was du gerade auch angesprochen hast, zielt darauf ab, wenn ich weiß, welche Pflanzenteile ich zu welcher Jahreszeit ernten kann, dann habe ich da einfach einen großen Vorteil. Also es ist ja so, die Pflanzen keimen, wachsen, dann hast du diese zarten, jungen, grünen Blätter und natürlich im Verlauf der Vegetationsphase lagern die dann zum Beispiel, je nachdem von welcher Pflanze wir gerade sprechen, unter anderem Gerbstoffe ein oder Bitterstoffe. Das heißt, die werden geschmacklich viel intensiver nochmal, auch natürlich viel intensiver als das, was wir an kultiviertem Gemüse kennen. daran muss sich mein Gaumen zum einen gewöhnen oder kann sich daran gewöhnen, aber zum anderen macht es dann auch Sinn zu wissen, was steht denn jetzt an? Ein klassisches Beispiel, der Bärlauch, der ja jetzt bald kommt und den viele kennen, weil der so ja schon seit fast 25 Jahren ja fast wieder auferstanden ist aus der Vergessenheit. Plötzlich gab es in den Regalen Bärlauchnudeln, Bärlauchpesto. Das alles ist inzwischen für uns schon wieder fast normal, aber das war eine Zeit lang wirklich wie verschwunden. Und der Bärlauch, ja klar, ich habe dann die frischen Bärlauchblätter, aber dann kommt so regelmäßig während meiner Kräuterführungen die Frage, ja, aber jetzt, der wird doch dann giftig, wenn der blüht. Mhm. Also das scheint fest verankert zu sein, dass manche Pflanzen, wenn sie in die Blüte gehen, dann giftig werden. Da gibt es wenige, bei denen das tatsächlich so ist. Aber beim Bärlauch wäre ja dann die Möglichkeit, dann sammle ich nicht mehr die Blätter, denn natürlich wird er nicht giftig, sondern die feinen, guten Inhaltsstoffe und auch Geschmacksstoffe, die gehen dann in die Blüte und später in den Samen über. Und so kann ich zunächst die Blätter sammeln, dann kann ich Blüten sammeln, dann kann ich aus den unreifen Samen noch etwas herstellen, falsche Kapern zum Beispiel, oder kann sie als Pfefferersatz nutzen, wenn ich sie getrocknet habe. Und so ist es, dass ich, wenn ich das weiß, welche Pflanzenteile zu welcher Zeit dran sind, dass ich da einfach eine große Bandbreite habe.
Das heißt, ich muss das Bärlauchfeld schon mal mindestens zweimal im Jahr besuchen, ne? Weil alle gucken natürlich nach den grünen
Blättern.
Und dann ist der Bärlauch aber irgendwann uninteressant, vielleicht auch, weil jeder sich satt gegessen hat, der den schätzt.
Ah, das stimmt.
Und dann kann man später doch nochmal gucken, also Blüten.
Das ist ja auch ein großer Vorteil, dass wir einfach, es muss nicht immer alles dauerhaft verfügbar sein. Das ist ja genau dieses Thema, da brauche ich Erdbeeren im Dezember. So. Und ich habe anfangs wirklich, gerade beim Bärlauch, da fällt es mir ein, auf Vorrat gearbeitet, habe Pesto gemacht. Und dann findest du nach einem Jahr immer noch Pesto-Gläser im Keller, die du letztlich gar nicht verzehrt hast. Weil, wie du schon sagst, ja, man sich wie satt gegessen hat daran. Aber dann kommt so das Nächste. Ne? Und dann freue ich mich auf das Nächste, was dann.
Also es geht eigentlich schon auch um die Vorfreude auch bei mir. Weil ja, ich glaube, ich habe mich auch mal an Bärlauch satt gegessen. Dann muss man ein paar Jahre pausieren und der kommt ja immer wieder. Und also jetzt doch. Wenn wir hier so drüber reden, freue ich mich schon drauf. Hast du eine Lieblingspflanze oder eine, die, auf die du dich schon besonders freust?
Ich habe viele Lieblingspflanzen.
Das dachte ich mir schon.
Ja. Aber es gibt gerade so eine, die mich echt wirklich schon lange begleitet. Und es ist nicht mal eine krautige Pflanze, sondern ein Strauch. Und es ist der Holunder. Mhm. Wir hatten ja in früherer Zeit, und das werden viele von euch, wenn ihr jetzt zuhört, bestätigen, an alten Häusern findet ihr Holundersträucher oder an alten Bauern, in alten Bauernhöfen. Das war so dieser Haus- und Hofstrauch, der wie eine kleine Hausapotheke auch für die Menschen war, weil er einfach sogar in allen Teilen genutzt worden ist. Es gab so einen Spruch, Rinde, Beere, Blatt und Blüte, alles ist voller Güte, alles segensvoll. Alle Teile des Holunder wurden genutzt, nicht nur die Beeren, die wir heute vielleicht noch kennen als Saft oder die Blüten, aus denen wir Sirup herstellen und später ein Mixgetränk. Aber so der Holunder hat die Menschen begleitet. Und wir haben uns ja gerade schon mal unterhalten über dieses Thema im Jahreskreis gehen. Und wenn man den Holunder sich anschaut, wie der sich verändert, wie der über die weiße Blüte dann im Sommer reift, so eine schwarze Beere im Herbst. Und dann schaut man mal hinein, was da an Mythologie und an Sagenwelt versteckt ist in dieser Pflanze. Das fasziniert mich. Denn dann kommt schon mal zuallererst die Idee, wo kommt der Name Holunder her? Der Holunder, der lässt uns das Bild der alten Göttin Holle wieder auferstehen quasi. Holle, das war die Holde, die Helle, die Gütige, eine Erdgöttin. Man hat gesagt, das war der gute Hausgeist, der im Holunder wohnte und die Menschen beschützte in der Familie. Diese alte Göttin, die wir übrigens im Märchenfrau Holle in einer etwas verzerrten Form wiederfinden.
Ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob das die Frau Holle ist.
Das ist die Frau Holle. Aber natürlich auch das Märchen, das die Brüder Grimm aufgeschrieben haben, das hat sich über die Jahrhunderte immer wieder verändert. Und der Ursprung war tatsächlich, dass man in der Natur eine weibliche Gottheit gesucht und verehrt hat, weil man ja irgendwie darauf kam, das Weibliche bringt das neue Leben hervor. So, und man hat dieser Göttin damals so eine Gestalt in drei Farben zugeordnet, weiß, rot und schwarz. Die weiße, also diese Göttin, hatte drei Anteile. Und diese weiße Göttin, das war die jugendliche Göttin, die im Frühjahr über die Felder zog und das Leben zurückgebracht hat. Das Schneeglöckchen ist weiß, ne? Und der Holunder blüht dann weiß. Und das war so dieses, ja, die Lebensfreude kehrt zurück, dass die Sonne hat gewonnen über den kargen, entbehrungsreichen Winter. Das hat diese jugendliche Gestalt der Göttin repräsentiert. Und im Holunder entdecken wir dann, wie die Beeren im Sommer reifen hin zu schwarzen Früchten im Herbst. Und da sind wir bei der dritten Farbe angelangt, über Rot zu Schwarz. Und die schwarze, dieser schwarze Anteil der Göttin, das war derjenige, der eben auch wieder Leben nehmen konnte, also eine Begleiterin ins Leben und aus dem Leben. Und das ist das, was wir ja ganz gern mal verdrängen in unserer heutigen Zeit, dass es auch diese Aspekte gibt. Der Holunder vereint diese Gegensätze und das ist sehr, sehr versöhnlich. Und für mich ist es so eine Pflanze, die mich immer wieder erstaunen lässt. Und je mehr ich darüber erspüre und erfahre und lese, umso faszinierter bin ich.
Ich kann dir auch ganz fasziniert zuhören gerade. Was ist denn mit dem Holunderholz? Hat es auch eine spezielle Verwendung?
Ja, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das herausgefunden hatte. Man hat die Rinde des Holunder geschabt und hat einen Trank daraus zubereitet und den eingenommen. Aber Obacht, das ist jetzt kein Tipp, dass ihr das mal nachmachen sollt zu Hause, sondern diese Rinde, wenn man die einnimmt, die löst Erbrechen oder Durchfall aus.
Ui.
Ja, eine purgierende Wirkung, eine reinigende Wirkung. Das heißt, man ist ja davon ausgegangen, wenn ich krank bin, dann hat mich irgendein Krankheitsdämon erwischt. Wir würden heute sagen, es waren Viren oder Bakterien. Aber dieser Krankheitsdämon, der muss jetzt wieder raus aus meinem Körper. Und wie kriege ich das am leichtesten hin, indem ich erstmal Erbrechen und Durchfall herbeiführe. Das war der Gedanke dahinter. Ja, im ersten Moment löst es ein bisschen Kopfschütteln aus, ne? So, was soll das? Aber wenn wir mal genau hinschauen in der naturheilkundlichen Medizin, in der Ayurveda oder wo auch immer wir hinschauen, es gibt ja diese Fastenkuren, die erstmal auch mit einer körperlichen Reinigung starten, mit Einläufen und so weiter. Oder Erbrechen herbeiführen tatsächlich in diesen uralten Traditionen. Da kommt das her. Also nichts zum Nachmachen, aber
nee, aber es wäre eine harte Kur.
Ne? Eine harte Kur.
Ja, also gerade eben, weil es eben diese mythische Pflanze auch ist, vielleicht auch eine alltäglichere Pflanze war, als sie jetzt heute so
Absolut.
Ist. Ne? Also in einer eng gepflasterten Stadt ist kein Platz mehr für Holunder. Mhm. Der wird ja eher so auch als, wie nennt man das dann? Ein Strauch kann ja kein Unkraut sein, aber irgendwie so als Zeiger von Vernachlässigung dann gesehen, wenn da der Holunder irgendwie sprießen kann.
Leider ja, weil natürlich die schwarzen Beeren Flecken hinterlassen, ne, und so. Aber letztlich so schade.
Ja.
Und nochmal auf das Märchen zu kommen. Was war denn die Goldmarie, die da jetzt nicht reich belohnt worden ist? Wenn ihr euch mal vorstellt, jetzt beim Zuhören, ihr seid an einem frühsommerlichen Tag draußen, steht unter einem Holunder, habt diesen wunderbaren süßlichen Duft der Holunderblüten in der Nase. Und da steht jetzt diese Goldmarie unter einem blühenden Strauch. Die Sonne strahlt und golden funkeln diese Pollen auf den Holunderblüten und es weht ein leichter Wind. Und dann ist es wie lauter kleine Funken, die da durch die Luft fliegen, auf diese Goldmarie drauf. Und die Pechmarie, das war natürlich die, brauche ich jetzt nicht erklären, die im Herbst unter den schwarzen Beeren steht. So, und wenn diese schwarzen Beeren in der Stadt auf die Straße, auf den Asphalt fallen, dann muss ich das entsorgen und dann ist das mühsam. So hat sich unser Blickwinkel also geändert.
Ja. Ich finde den Holunder so schön, weil es ausschaut wie tausende kleine Sternchen,
Total.
Diese Blüten, wenn die dann da auch ein bisschen schon fliegen und so weiter.
Ja.
Jetzt weiß ich, dass du nicht nur hier in deiner Kräuterwerkstatt aktiv bist, sondern auch im Kindergarten. Was kann man denn mit Kindern erleben im Zusammenhang mit Kräutern und Wildkräutern?
Ja, im Kindergarten bin ich wieder gelandet quasi, weil ich eigentlich mein ursprünglicher Lehrberuf ist der Erzieherin. Aber heute sage ich ganz gerne, ich bin Kindergärtnerin, also voller Selbstbewusstsein, weil Kindergärtnerin für mich heißt, ich gärtnere tatsächlich mit Kindern. Wir sind draußen, ich arbeite in der Natur- und Bauernhof-Kita am Ritzelshof in Ried, das ist in der Gemeinde Ebersburg. Und wir haben das große Privileg, dass wir mit den Kindern einfach die allermeiste Zeit draußen verbringen, in der Natur, die Eltern das mittragen, was auch bedeutet, dass in einer Phase wie jetzt, in der es einfach nasskalt ist, die Kinder mit Matschhosen ausgestattet sein müssen und sich einfach auch mal auf dem Erdhügel austoben dürfen. Und da gibt es einen Garten und dort kultivieren wir Pflanzen, Gemüse, aber natürlich wachsen da auch Kräuter und es ist einfach Da geht mir das Herz auf, wenn ich an Situationen denke, wenn ich mit Kindern solche, zum Beispiel wir haben Kräuter in eine Kräuterschnecke eingesetzt, also eine Kräuterspirale, die übrigens von den Junior Rangern gebaut worden ist. Zu der Zeit habe ich noch eine Junior Ranger Gruppe betreut hier in Ebersburg zusammen mit Thomas Löw von der Imkerei Bienenreich, der das auch heute noch tut. Und ja, diese Junior Ranger, also diese 10- bis 14-jährigen Kinder, haben für die Kleinen eine Kräuterspirale gebaut. Und unsere Kindergartenkinder durften die bepflanzen. Und ich hatte auch ein paar kultivierte Pflanzen schon in Töpfen mitgebracht. Und jetzt, wenn du dir vorstellst, du hast da so eine kleine Minzepflanze in einem Topf, so wie man das auch in der Gärtnerei kaufen würde. Was wir Erwachsenen machen, ist ja dann, wir schnuppern mal an den Blättern. Und was hat dieses Kind gemacht? Ich habe ihm gezeigt, wie der Topf zu entfernen ist, dass man den erstmal ein bisschen eindrücken muss, damit die Wurzeln nachgeben und ich kann den Topf entnehmen. Und dann hat das Kind an den Wurzeln gerochen und hat die Erde gerochen. Und das war so ein wunderbarer Moment. Also da entsteht so dieser Zauber wieder, weil ja, mit den Händen in der Erde zu sein und wirklich in Kontakt zu gehen mit dem Mutterboden, sage ich jetzt mal ganz bewusst, und da diese Pflanzen einzugraben und dann zu sehen, wie die wachsen, wie die gedeihen und die übers Jahr zu begleiten, das ist dann etwas, was nicht so als Projekt abgeschlossen im Kindergarten passieren muss, sondern was uns tagtäglich begleitet. Ich habe da ganz wunderbare Kolleginnen. Also das ist tatsächlich so, dass wir nur als Team super funktionieren können in dieser besonderen Einrichtung. Und wir leben das mit den Kindern. Wir müssen das nicht explizit als los, wir machen jetzt mal ein Projekt initiieren, sondern es ist einfach ein Leben in und mit diesen Themen.
Und du würdest quasi allen, die ihren Kindern das ermöglichen wollen, empfehlen, einfach selber
die
Hände in die Erde zu stecken.
Sollen sich bei uns auf die Warteliste setzen lassen.
Ja, also das kann ja nicht jeder, ne?
Nee, das ist ja auch weit weg für manche. Also ich glaube tatsächlich, vielleicht ist es so, diejenigen, die sowieso jetzt diesen Podcast hören und naturverbunden sind, die wissen genau, wovon was ich spreche. Da braucht es keine Vorbildung, da braucht es keine Bücher, da braucht es keine Ausbildung. Einfach nur den Willen zu sagen, ich ziehe mich an und ich gehe bei Wind und Wetter raus mit den Kindern. Aber auch ohne die Kinder bespielen und bespaßen zu müssen, sondern einfach mal zu schauen, genau zu schauen, was ist da draußen gerade los, und Dinge auch in die Hand zu nehmen und dran zu riechen. Und natürlich ist es sehr hilfreich dann auch zu wissen, gerade bei Pflanzen, um was es sich handelt, dass es eben keine Giftpflanze ist, sondern sich da ein bisschen auszukennen. Aber ja, einfach wieder so eine, den Kindern ein Gefühl zu vermitteln, da draußen, das ist ein Geschenk und da ist Fülle und da kannst du aufgehoben sein. So ein großes Thema in den letzten Jahren war ja oder ist noch das Thema Waldbaden, was uns wieder erreicht hat hier in Deutschland. Die wunderbare Annette Bernius hat das vor einigen Jahren ja wieder salonfähig gemacht oder überhaupt salonfähig gemacht, hier im Wald unterwegs zu sein und genau diese Themen mal aufzugreifen. Und ich finde, das ist etwas, was in der heutigen Zeit einfach, es braucht wieder einen Namen, aber es ist eigentlich das Allernatürlichste und Ursprünglichste, was wir den Kindern bieten können. Zieht euch an, geht raus und schaut, was da draußen gerade los ist. Und natürlich, ich habe hier den großen Vorteil, dass ich viel Platz um mich herum habe, weil ich sehr ländlich lebe und weil hier auch noch gerade mein Garten sehr naturnah gestaltet ist. Aber Natur entdecke ich auch in der Stadt und entdecke ich in jeder Ritze. Ich muss nur den Blick dafür entwickeln und schärfen.
Auf alle Fälle. Das tut uns bestimmt allen sehr, sehr gut. Und nehmen wir jetzt mal als Plädoyer zum Ende unseres Podcasts, aufzubrechen, rauszugehen, Jacke anzuziehen, wenn nötig, und sich das selber anzugucken.
Das tut mir.
Vielen Dank, Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast mit den vielen Geschichten. Ich könnte dir noch so lange zuhören. Und danke fürs Zuhören allen, die uns noch weiter zugehört haben. Und viel Freude mit den Pflanzen und der Sonne, die da jetzt kommt.
Danke auch von mir, danke an dich und einen lieben Gruß an alle Zuhörer da draußen. Zieht euch an, geht raus, genießt die Zeit.